Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Markus Fitness Show, dem Podcast für Personal Trainer, für die, die Personal Trainer werden wollen oder die sich für Fitness im Allgemeinen interessieren. Heute habe ich einen sehr speziellen Gast, der Tom Höhnke. Der Tom Höhnke ist heute bei mir und der Tom Höhnke ist kein, ja, ich würde jetzt nicht sagen, kein spezieller Personal Trainer, er ist ein bisschen was anderes, weil er hat 7 Fitnessstudios, davon hat er 2 reine Frauenfitnessstudios und 5 gemischte Fitnessstudios. Hallo lieber Tom, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir hier diesen Podcast machst.
Ja, hi Markus, ich freue mich auch ganz besonders, auch wenn ich jetzt etwas verwundert bin über die besondere Anmoderation, speziell so. Ich hätte mir doch mal mehr anhören sollen, was du so machst. Aber naja, nichtsdestotrotz, ich freue mich, bei dir sein.
Ja, ich mache ja auch spezielle Sachen.
Noch.
Nein, mit speziell wollte ich sagen, dass du jetzt nicht ein typischer Personal Trainer bist oder Leute zu Hause trainierst oder Leute zu dir in ein Personal Trainingsstudio kommst. Ich weiß unter anderem, dass du Kurstrainer bist, Les Mills Body Combat. Da bin ich mir ziemlich sicher, war mal ein Kursprogramm, was du auch unterrichtest.
Ja, also ich habe tatsächlich, auch wenn du es wahrscheinlich gar nicht weißt, mit der Personal-Trainer-Geschichte mal angefangen, bevor ich die Studios gemacht habe. Da ich aber im ländlichen Raum bin, war das wirklich nur so ein Zubrot und habe dann mein erstes eigenes Studio aufgemacht und dann das Personal-Training auslaufen lassen.
Ja, siehst du, dann passt es doch.
Sage, ne? Also bin ich schon irgendwo mit dem Thema Personal-Training vertraut. Und mach's aber aktuell oder auch schon seit einigen Jahren nicht mehr selber, wenn überhaupt dann halt über die Studios und über die dortigen Trainer.
Eine Frage, die ich bisher allen gestellt habe, wärst du nicht jetzt Fitnessstudio-Betreiber geworden, wo würde man dich denn beruflich sonst jetzt antreffen?
In der Bank.
In der Bank.
Also solange es noch Banken gibt in Deutschland und Europa, wahrscheinlich in der Bank. Ja, ich bin gelernter Bankkaufmann.
Ich wollte sagen, du bist gelernter Bankräuber. Das wäre jetzt auch ein
Ja, aber ich stehe auf der falschen Seite. Also ich raub dann eher die armen Anleger aus, wahrscheinlich, wenn ich in der Bank bin. Ne?
Aha, wenigstens mal eine ehrliche Expertise.
Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt.
Nein, das heißt, nein.
Das habe ich auch nicht gemeint.
Wir piepen das
dann. Hören ja vielleicht auch Banker zu, die dann Kunden eurer Personal Trainer sind. Nein, also es ist ein ganz seriöser Beruf.
Nein, auch Banker müssen ja von irgendwas leben. Das ist ja nicht so, dass ich, persönlich habe ich schon mal gar nichts gegen Banker. Wie du weißt, ich bin ja auch irgendwie aus dem Finanzsektor eher als Betriebswirt, also auch ein Zahlenmensch. Und das hat alles seine Berechtigung, leben und leben lassen. Und es muss ja auch irgendwo funktionieren. Es sollte nur nicht so sein, dass man Leute halt, ich würde mal sagen, mit Dingen behelligt, die sie nachher nicht leisten können. Aber ich denke, seriöse Banker tun sowas auch nicht. Das ist ja gar nicht denen ihr Anliegen, sondern die wollen den Leuten ja auch weiterhelfen und das ist ja der Sinn dahinter.
Also falls du jetzt wirklich in das Thema Bank einsteigen willst, in der Ausbildung, so wie das vielleicht in vielen anderen Berufen auch ist, wirst du nicht wirklich darüber informiert oder damit betraut, wie du den Menschen am meisten weiterhilfst. Also zumindest bei den Banken ist das so. Sondern es ist schon so, dass die meisten Banken im klassischen Sinne ihre eigenen Produkte am Markt haben und auch an den Mann bringen wollen. Und dass der normale Bankberater, der also im Privatkundengeschäft tätig ist, natürlich daran gemessen wird, wie viele, ähnlich wie bei uns, wie viele Abos man verkauft, dass halt darum geht, wie viele Bankprodukte er verkauft. Das ist ja nicht wirklich das, womit du dann als Kunde dein Vermögen sicherst. Aber das ist ein anderes Thema, denke ich.
Das ist ein komplett anderes Thema. Aber
da will ich eure oder deine Zuhörer jetzt nicht langweilen
mit. Nein, die wollen wir nicht jetzt mit Banksachen langweilen, weil die meisten sind wahrscheinlich zurzeit etwas gebeutelt finanziell und wollen wir denen nicht noch Tipps geben, wie sie noch mehr Geld loswerden. Aber das ein Banker verkauft, ist ja klar. Also ich sage immer, das ganze Leben ist Verkauf. Vielen Sachen, man muss seinen Kindern verkaufen, dass sie abends ins Bett gehen und irgendwann hat man sich selbst auch seiner Frau verkauft, wo draußen dann Kinder entstanden sind und so ging das weiter.
So hast du das gemacht?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe die ja so ein bisschen angeflirtet und beziert. Also ich habe mich ja auch in ein rechtes Licht gerückt, habe mir ein buntes Kostüm angezogen. Nein, das ist zum Beeindrucken.
Ja.
Nö, also schon, also man legt sich ja schon so ein bisschen ins Zeug. Wenn man so eine Dame hat, dann führt man die mal zum Essen aus. Dann ist man auch geduscht und gepflegt und rasiert und all sowas. Jo. Hat ja was damit
zu tun. Ohne, du meinst jetzt im Umkehrschluss, ohne deine Frau wärst du ungeduscht, ungepflegt und wahrscheinlich hättest du auch immer die gleichen Klamotten an.
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich in die Situation gerade gedanklich nicht reinversetzen. Ich denke darüber nach. Zu gegebenem Anlass werde ich dann darüber nochmal ein wenig berichten. Komm, seit wann, oder sag mal, ich formuliere es anders. Wann hast du denn dein erstes Fitnessstudio übernommen, eröffnet? Erzähl doch mal so ein bisschen.
Übernommen, 2014, im April. 1. April 2014 habe ich mein erstes eigenes Studio übernommen. Das war ein Frauenfitnessstudio. Das war, was soll ich sagen, wo das ist? Oder spielt das eine Rolle? Ja. In Fulda, groß, kann man so sagen, also im Raum Fulda, Fulda-Könzell. Und ein schnuckliges, kleines, auch inhabergeführtes Studio, das schon lange am Markt war. Aber die damalige Betreiberin ist quasi Quereinsteigerin gewesen, hatte nicht jetzt die Mega-Ahnung von Fitness, von Training und auch betriebswirtschaftlich. Vielleicht nicht unbedingt aus dem Sektor, sie kam so mehr aus der Hotelleriebranche und hat das halt nicht gewinnbringend betreiben können. Und es war für mich halt die Möglichkeit, da ganz kurz. So bin ich dazu gekommen. Im ganz kurzen Knall.
Und wie kam das dann dazu? Du hast ja jetzt 7 Studios. Also es ist ja auch jetzt nicht von 2014 bis jetzt ist gar nicht so lange, wenn man sich das mal überlegt. Was steckt dahinter, dass du dann Studio um Studio eröffnet hast?
Ja, das wüsste ich manchmal selber gerne. Was steckt dahinter? Eine treibende Kraft in einem selber, die so sagt, oder wenn sich eine Gelegenheit ergibt, die dann das Ganze halt bewertet und sagt, dass, Mensch, das wäre eigentlich jetzt eine gute Idee, eine gute Möglichkeit. Also ich habe ja das erste Studio, dieses Frauenfitnessstudio, am Anfang ganz alleine betrieben, ohne Personal, habe das erstmal wieder in Schuss gebracht und das hat schon ein paar Jährchen gedauert. Also ich habe 3 Jahre lang nur dieses eine Studio gehabt. Ja? Und dann habe ich also in den letzten 4 Jahren habe ich die anderen 6 Studios und das kam halt so, dass man sich einfach mal, ja, wenn man so rumfährt und schaut und wo ist man denn hier überhaupt und sieht dann irgendwo eine Immobilie oder einfach so aus einer Laune raus oder spricht mit Freunden, die dann sagen, ach Mensch, bei uns gibt's auch nichts. Und dass man sich dann einfach erstmal nur spaßeshalber Gedanken drüber macht und aus Spaß wurde ernst. Und also so in die Richtung und dann sagt ja, warum eigentlich nicht? Ja? Und dann probiert man was aus und dann schlägt das ein wie eine Bombe und dann sagt man, wenn das hier klappt, klappt es woanders auch und dann kommt dann immer eins vom anderen. Aber jetzt natürlich gebeutelt durch die ganze Zinskrise habe ich zurzeit jetzt erst einmal keine Ambitionen weiter auf Expansionskurs.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wir kennen uns ja so ein bisschen, wir haben uns ja schon oft unterhalten. Ich bin ja als kleiner CrossFit-Box-Betreiber auch daran interessiert, noch ein bisschen zu expandieren, noch was anderes zu machen. Aber ich habe die Pläne jetzt erstmal zurückgestellt. Planungssicherheit gibt es ja im Leben sowieso nicht. Aber das ist mir jetzt gerade doch viel zu unsicher, weil wir überhaupt nicht wissen, wo geht's hin. Und vor allen Dingen, wie sind die Menschen danach? Also wenn wir wieder können, ist die Welt wie vorher oder haben wir eine neue? Was meinst du dazu?
Oh, schwierig. Ist wirklich schwierig. Also zum Ersten, was du gesagt hast, wie sind die Menschen? Ich denke schon auch, dass das Verständnis für Gesundheit, für den eigenen Körper, für Fitness größer sein wird als vor dieser, wir nennen es mal weiterhin Krise. Egal, ob es jetzt Finanzkrise, Corona-Krise, wie auch immer, es ist für uns alle eine wirtschaftliche Krise, so oder so. Und die Bereitschaft oder auch das Verständnis, was für sich und seinen Körper, seine Fitness und so weiter zu tun, ich denke, die Bereitschaft wird steigen. Wie sich das aber dann auswirkt, das kann ich nicht wirklich abschätzen. Also es boomen ja verständlicherweise gerade die ganzen Online-Dinger, das merkt ja im Personal Training sicherlich auch ein Stück weit zumindest, dass dann ausgewichen wird auf diese Online-Programme, Dienstleistungen, die es ja zweifelsohne gibt. Ich glaube aber für mich persönlich, dass das auch nur für jeden Einzelnen eine vorübergehende Geschichte sein wird, weil mein Leben lang zu Hause vom Fernseher, vom Handy, vom iPad oder sonst was dann Sport zu machen, ich glaube, es könnte eine Ergänzung sein oder ein Einstieg oder mal halt eine Abwechslung, aber dass das jetzt ein Studio oder auch ein Personal Trainer ersetzen kann, ich glaube, da wirst du wahrscheinlich mit mir einig sein, das kann es natürlich nicht.
Ich bin mit dir da sehr, 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 sehr einig. Gerade das hatte ich auch schon in den Folgen davor. Die Verbindung kannst du gar nicht herstellen mit dem Bildschirm dazwischen und du hast immer nur eine zweidimensionale Ansicht. Also das macht es sehr, sehr schwer zu korrigieren. Dann kannst du die Körpersprache nicht gut erkennen und das macht es alles ziemlich, ziemlich schwierig.
Ja gut, und da sind wir ja jetzt aber trotzdem, was du sagst, trotzdem beim 1:1 mehr oder weniger. Ja, wenn du von korrigieren sprichst. Also das wäre schon durchaus ein Mehrwert, der geschaffen ist, wenn du das 1:1 online machst. Aber vieles ist halt wie ein virtueller Kurs oder wie einfach nur, ne? Ich glaube, wie heißt der Kollege da, Detlef die Soest oder sowas, der dann da seine Tutorials und Videos und schlankt mit so und so und das 10-Wochen-Super-Sonderprogramm zum straffen Body. Da ist ja gar keiner. Da läuft irgendwas und da ist die Oma Erna genauso wie der kleine Kasimir und alle haben das gleiche Programm vor sich am Bildschirm und sollen da dieselben Übungen nachhampeln, unabhängig von ihrem persönlichen Fitnesslevel. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber streiten, dass da entweder sind die Leute unterfordert oder überfordert, dass das genau passt, ist ja in den seltensten Fällen so. Ne? Weil es ja, wie du im Personal Training vielleicht auch siehst, wann die Plank keine Plank mehr ist, sondern so ein Hängebauchschwein, was irgendwie versucht, den Kopf aus dem Schlamm zu halten, so ist es natürlich im Fitnessstudio genauso, dass du irgendwann siehst, wenn da einer am Gerät hängt und du denkst eher so, das ist ein Kartoffelsack und nichts mehr mit Körperspannung, dann weißt du, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich eingreifen muss und muss die Übung wechseln, ohne denjenigen dabei so zu diskreditieren, dass er komplett die Lust verliert.
Ja, und da fällt mir jetzt gerade noch mal wieder ein, das ist so eine Verbindung zu den Bankprodukten. Da geht es ja auch darum, die Bankprodukte zu verkaufen. Das ist dann gut für die Bank, vielleicht nicht so gut für den Kunden. Und genauso ist es hier, nehmen wir wieder den guten Detlef. Es ist gut für ihn und für sein Konto und die Firma, die das Ganze vermarktet, aber nicht wirklich so gut für die Menschen, die es machen, weil die Motivation ist nicht da, du wirst nicht kontrolliert, es ist auch niemand, der sagt, komm, du schaffst das noch, mach noch 2-3 Übungen, achte auf XY, das fehlt da alles und also ich glaube, dieser ganze Online-Boom im Moment ist mehr der Panik geschuldet als wirklich ein gutes Produkt.
Und da interessiert mich deine Meinung zu. Was ist, wie siehst du das, dass es diese Produkte gibt für dich persönlich oder deine Zunft, deine Branche? Ist das eher ein Vorteil, dass es jetzt so Online-Kurse gibt und dass die Leute irgendwie versuchen, was zu machen? Oder siehst du es wirklich als, ich benutze mal das Wort Konkurrenz, dass sie dir Kunden eher abwerben? Was denkst du langfristig gesehen? Kurzfristig ist es klar, aber langfristig gesehen.
Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken drum, dass das eine Konkurrenz zu meinem Produkt ist. Ich sehe es eher sogar positiv, weil die Werbung ist ja da. Also die Werbung für Fitness, noch mehr für Bewegung und unser Business, also dass Menschen fit und gesund sind, ist es sehr, sehr gut. Und jeder wird relativ schnell merken, der das dann ausprobiert, so toll ist das jetzt auch nicht. Und wer mehr will, der wird dann sowieso entweder bei dir im Fitnessstudio landen oder bei mir im Personal Training oder beim CrossFit. Das macht also für mich gerade viel Sinn und ich freue mich für jede Werbung, die da läuft und ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, weil ich bin der Meinung, Qualität setzt sich nachher durch. Und was auch so ein Punkt ist, die Frage, das ist ja, man muss sich mal überlegen, was wir in der Fitnessbranche, egal Studio oder Personal Training, was verkaufen wir? Was ist unser Produkt, was wir anbieten? Das ist ja so ein bisschen einen besseren, einen schöneren, fitteren, schmerzfreieren Körper in der Zukunft. Das ist eigentlich das Produkt, oder das ist das Produkt, was die Menschen von uns kaufen wollen. Die sitzen ja nicht auf der Couch und denken sich, wow, ich muss jetzt mich in einen Gerätepark einmieten, der mir die Möglichkeit gibt, mich zu bewegen. Das ist
ja
Quatsch.
Ja, also ich setze noch einen drauf. Wir verkaufen eigentlich die Emotion. Also wie fühlt sich das Leben an, wenn ich denn diesen Körper, den du geschildert hast, habe? Mein Schmerzfrei hast du schon gesagt. Das ist natürlich so das Wichtigste jetzt für uns auch und das Nachhaltigste, was man auch wirklich jedem versprechen kann, zum gewissen Teil zumindest. Na, mit der Optik und durchtrainiert, da wissen wir beide, wie schwer das ist, da hinzukommen. Das ist möglich auf jeden Fall. Aber auch diese Emotionen verkaufen wir natürlich aktiv, wieder den im Kontext zu den Bankprodukten. Na? Also, aber diese Emotion, wie das Leben dann ist, wie unbeschwert es ist, vielleicht auch, wie man von anderen wahrgenommen wird. Und diese gesamte positive Lebensgefühl wird. Ob das dann im Ende dann auch genauso für den Einzelnen eintritt, weil es ist ja vieles auch, ne? Du kannst noch so einen geilen Körper haben, deswegen pfeift dir trotzdem nicht jedes Edel hinterher oder umgekehrt. Ja, also das ist ja auch nur eine Wunschvorstellung, aber du guckst gerade so missmutig, vielleicht ist es bei dir anders, okay? Also bei Markus ist es anders, er kriegt permanent hinterhergepfiffen und trinkst mit dir.
Ich werde ausgepfiffen.
Ausgepfiffen. Aber diese Emotion ist ja das, von dem das Ganze geht. Und wenn wir es unterm Strich dann aber erreichen, dass derjenige ein gesünderes, aktiveres Leben hat, dann bin ich für mich zufrieden, auch mit dieser Emotion gespielt zu haben und dem das über diese Emotion verkauft zu haben, wenn ich dann doch unterm Strich weiß, demjenigen geht es besser damit.
Ja, definitiv. Und ich gehe auch ein bisschen weiter. Ich sage also, dieses Bekämpfen von Schmerzen, also das ist ja einmal ein körperlicher Schmerz, es kann aber auch ein psychischer Schmerz sein. Wenn ich mit mir komplett unzufrieden bin und jedes Mal in den Spiegel gucke und es schmerzt mich emotional, dann will ich den Schmerz auch loswerden. Also von daher, das ist ja kein großartiger
Unterschied. Psychisch ist ja ein Riesenthema. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass mich das vielleicht schmerzt, meine Optik oder Ähnliches. Wir kennen ja beide das Gefühl nach dem Training. Also das ist ja für mich mit einer der treibendsten Kräfte, selbst wenn ich mal schlecht drauf bin und eigentlich gar keine Lust habe, an dem Tag ins Training zu gehen. Allein, dass ich weiß, wie ich mich danach fühle, vielleicht das fühlt sich ja danach definitiv besser an wie jetzt davor. Also wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht mache. Ja, einfach nur von diesem befreienden Gefühl im Kopf. Ich bin da nicht stolz auf mich, weil ich jetzt trainiert habe, sondern einfach, weil es körperlich solche Glücksgefühle ausstößt. Selbst eine kleine Trainingseinheit von einer halben Stunde löst einen Endorphinrausch in mir aus, ich sag mal übertrieben gesagt, aber schon irgendwo so, dass ich danach glücklicher, zufriedener, ausgeglichener und allein das ist es ja schon wert. Ne? Ja, dieses Mindset und die Haltung dann.
Ja. Auf jeden Fall. Deswegen trainiere ich sehr, sehr gerne morgens. Weil dann habe ich nämlich genau den Effekt, den du gerade beschrieben hast und der begleitet mich durch den ganzen Tag.
Okay, das lasse ich unkommentiert, weil ich bin abends Trainierer, aber ich kann das für dich nachempfinden. Ja. Gut, also wenn ich morgens keinen umbringe, dann ist das eigentlich schon, dann bin ich schon gut drauf.
Ja, vielleicht trainieren wir morgens. Probier's doch mal.
Sollte ich morgens trainieren?
Okay. Einfach mal testen. Ob du das sollst, ob das für dich das Richtige ist, kann ich nicht sagen. Das musst du selbst wissen. Jetzt mal eine andere Frage. Stell dir mal vor, du hast von Fitness keine Ahnung.
Das brauche ich mir nicht vorstellen, das ist so. Ich stell mir vor, ich hätte keine Ahnung, ja?
Du sitzt zu Hause auf der Couch.
Ja.
Du hast jetzt den Corona-Blues. Du guckst an dir herab und bist damit alles andere als zufrieden. Der Schmerz ist jetzt groß genug, du nimmst dein Handy und tippst in die Suchmaschine deiner Wahl ein, Fitnessstudio Fulda von mir aus.
Ja.
Was würdest du dem Menschen empfehlen bei der Auswahl des Fitnessstudios? Worauf sollte er achten? Also fang jetzt mal an mit, der ersten Präsenz im Internet als Vorauswahl und dann geht die Auswahl ja weiter. Und wenn ich dann beim Erstgespräch im Studio bin, worauf sollte ich dann noch achten?
Ja, also erstmal ist es ja grundsätzlich, kommt es auf die persönlichen Bedürfnisse an oder das, warum ich jetzt zum Fitness gehe. Jetzt hast du mich privat angesprochen, hast gesagt, ich bin mit mir optisch unzufrieden am Sofa. Dankeschön dafür. Und kritisiere jetzt meinen Corona-Bauch. Habe ich das richtig verstanden? Also ja. Es geht mehr um Figur, mehr oder nicht um die Gesundheit. Weil da würde ich schon mal den ersten Break setzen und sagen, geht es um die Gesundheit oder geht es um die Figur?
Komm, wir machen beides. Du sitzt am Sofa, hast Rückenschmerzen und dein Bauch stört dich.
Also ein Komplettpaket.
Das Komplettpaket. Ist ja meistens gehört zusammen.
Ja. Oh, das ist eine verdammt schwierige Frage. Ich weiß innerlich, wonach ich gucke und wonach ich suchen soll, aber das jetzt in gescheite Worte zu fassen, ist wirklich eine Aufgabe. Die Internetpräsenz kann von einer No-Name-Klitsche fast genauso gut sein oder vielleicht sogar besser sein wie von dem besten Studio überhaupt. Das heißt, allein von der Internetpräsenz dann auf das Studio zu schließen, ist für den Einzelnen sicherlich trügerisch. Grundsätzlich würde ich empfehlen, mir mehr wie ein Studio anzuschauen. Also das würde ich grundsätzlich so machen. Mhm. Bei der Internetpräsenz würde ich nicht unbedingt auf die absolut optische Erscheinung der Internetplattform gucken, sondern ich würde erstmal auf die Entfernung gucken. Also jetzt mal, wie ich vorgehe. Als erstes gucke ich auf die Entfernung. Wie weit ist das von meinem Wohnort entfernt? Wie unkompliziert ist es für mich, dorthin zu kommen? Denn der innere Schweinehund ist im Alltag das, was am meisten zählt. Und wenn mir die Hürde zu groß ist, den Trainer, das Studio oder Ähnliches aufzusuchen, dann wird die Gefahr größer sein, das eben nicht zu machen.
Sehr guter
also
Tipp.
Das ist also das Nonplusultra ist die Entfernung und auch die Möglichkeit, also ich persönlich bin Autofahrer, wie kann ich mein Auto dort abstellen, muss ich Parkgebühren bezahlen, gehe ich ein Risiko ein, dass das dort abgeschleppt wird und so weiter. Also nach sowas würde ich das erste Kriterium setzen. Da fällt natürlich auch mit rein, ist es jetzt in der Nähe meiner Arbeitsstelle oder ist es in der Nähe meines Wohnortes oder ist es von beiden Stellen aus gut erreichbar. Für mich in der Praxis hat sich gezeigt, dass es eigentlich ideal ist, wenn ich auf diesem Weg zwischen Wohnort und Arbeitsstelle am Studio vorbeikomme. Das ist eigentlich das Ideale, dass ich also direkt bei jedem Weg zur oder von der Arbeit auch optisch quasi dadurch darauf hingewiesen werde, hier geht's ab zum Studio, an der Stelle müsste ich jetzt abbiegen oder ich sehe vielleicht schon die Werbung davon, dass ich auch das immer präsent habe. Ja? So, und dann würde ich einen Termin ausmachen und dann gibt es natürlich mehrere Sachen, wo man darauf achten kann, ob sowas professionell ist oder nicht professionell ist. Wenn die Homepage eine gewisse ansprechende Aufmachung hat, wenn die Daten drin, zum Beispiel ein Kursplan oder eine News, auch relativ aktuell ist und nicht da steht 2013 oder sowas, ne? Aktuelle Nachrichten aus dem Studio, Valentinstag 2013, weiß ich schon, das Ding wird nicht gepflegt und wenn das nicht gepflegt wird im Internet, dann kann auch nicht schlimm, aber dann kann man vielleicht auch darauf schließen, dass im Studio auch nicht alles so rund und so optimal und organisiert abläuft. Wenn ich dort anrufe und man dort freundlich versucht, mit mir einen Termin zu vereinbaren und nicht nur Auskunft gibt auf die Fragen, die ich stelle, dann ist das auch ein professionelles Verhalten. Also wenn jemand professionell auf Verkauf geschult ist, gehe ich auch wieder davon aus, dass jemand professionell Trainingspläne erstellen kann. Weil beides, ne? Wir wollen ja gerne mit Profis zu tun haben. Also wenn da einer sitzt, dem ich jedes Wort aus der Nase ziehen muss, dann werde ich später vielleicht auch dort stehen und werde fragen müssen, wie funktioniert denn das Gerät oder wie mache ich denn hier einen Bizeps-Curl richtig, dann wird er vielleicht nicht von sich aus proaktiv auf mich zukommen. Also allein schon bei so einem Gespräch kann man merken, okay, hat er ein Interesse dran, ja, mich als Kunden zu gewinnen oder ist er einfach nur, ne, bin ich darauf angewiesen, quasi mir meine Informationen zu holen. Ja, und dann geht das halt so weiter, ne? Dann vereinbart man Probetraining und dann kommt ganz viel halt auf das innere Gefühl an. Fühle ich mich da wohl? Ist das Klientel so, wie es mir zusagt? Ja, kann ich mich damit anfreunden? Ne? Also wenn ich jetzt, was weiß ich, ein besonders junger Mensch bin und bin in einem Studio, wo die Menschen eben überwiegend 50 oder älter sind, dann kann das für mich eben sich eventuell nicht so cool oder gut anfühlen, als wenn ich unter meinem Alter bin. Und umgekehrt natürlich. Ja, wenn ich jetzt der Rückenschmerzpatient bin, der da gerne Reha-Training macht und bin dann zwischen Leuten, die überwiegend mit Kurzhanteln ihren Oberarm trainieren, dann fühle ich mich vielleicht da auch nicht wohl. Bin ich eine Frau und bin in einem Studio mit lauter Männern, kann es sein, dass ich mich wohlfühle, kann aber auch sein, dass mich das stört. Also je nachdem sollte man dann da auch sehr genau gucken und sollte auch zu der Zeit vor allem hingehen, das ist ganz wichtig, zu der man auch ins Training geht. Also es nützt mir nichts, wenn ich jetzt an einem Tag frei habe und sage, normalerweise gehe ich immer abends nach der Arbeit um 6 Uhr ins Studio, aber ich habe ja frei und dann komme ich heute mal morgens um 8. Ich sehe und erlebe ein anderes Studio, andere Trainer und andere Mitglieder. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich empfehlen würde, geht dann hin und macht dann euren Termin aus, wenn ihr später auch trainieren geht.
Das war sehr gut. Also wirklich auch wertvolle Tipps. Mir geht es ja auch darum, dass wir jetzt hier als Fitnessprofis Menschen weiterhelfen, die sich das anhören. Wir wollen ja mehr Menschen noch von Fitness und Gesundheitstraining begeistern. Das ist ja der Hintergrund von unserer Tätigkeit. Jetzt hätte ich fast einen Faden verloren. Würdest du kleinere oder größere Studios empfehlen? Und wenn, warum?
Ja, das hängt jetzt wieder von meinen persönlichen Bedürfnissen ab.
Es ist ja auch deine Empfehlung. Es geht ja nur um eine Empfehlung.
Also ich selber bin ja jetzt jemand, ich sehe ein Fitnessstudio für mich persönlich auch weniger als Kontaktbörse. Na? Ich möchte dorthin gehen und ich persönlich mag was Familiäres. Meins, ne? Also ich kenne gern die Trainer, die da sind. Ich habe auch nicht gerne jeden Tag einen anderen Trainer, dem ich mich vorstellen muss und was sagen muss. Also deswegen bin ich jetzt persönlich, nur von meiner Einstellung her, eher der ein kleineres Studio suchen würde, was familiäreres suchen würde. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch bedenken, sind die Geräte dann in diesem kleineren Studio so ausreichend auch da, dass ich dort trainieren kann, dass alles vorhanden ist, was ich brauche, was ich benötige. Wie ist der Durchlauf an Mitgliedern? Ist es zu voll? Ist es angemessen? Ist vielleicht gar nichts los? Das sind so Sachen, die da vielleicht mit reinspielen würden. Aber ich persönlich habe halt schon die Erfahrung gemacht bei sehr großen Studios, dass halt auch eine hohe Fluktuation, gerade bei den großen Ketten, die man so kennt, an Trainerpersonal da ist, dass da also alle paar Monate dann wieder andere Trainer sind und dass die dann selber irgendwie, wenn sie gut sind, ein anderes Studio finden, in dem sie entweder mehr Geld oder mehr Verantwortung oder Ähnliches erhalten und dass dann halt eine hohe Fluktuation und Durchlauf ist und dann ist alles sehr unpersönlich. Andere stehen da drauf, ne? Die haben ihre Knöpfe im Ohr, die gehen da rein, die wollen nicht angesprochen werden, die wollen ihr Training machen. Für die wäre vielleicht ein familiäres Studio der absolute Horror, ja? Wenn er sagt, ach, hier, servus Markus und wie geht's deiner Frau und was machen die Kinder und keine Ahnung. Dann ist das vielleicht ganz furchtbar und dann ist vielleicht so was Familiäres gar nicht so gut.
Ja. Auch da bin ich mit dir so ziemlich einer Meinung. Also für mich persönlich, ich mag es auch kleiner, familiärer. Ich werde auch gerne mit Namen angesprochen, wenn ich irgendwo reinkomme und nicht nur mit Mitgliedsnummer 28015.
Ja, oder gar nicht, ne? Es macht Pieps, Pieps und keiner guckt hoch, ne? Und du gehst durchs Drehkreuz durch und machst deinen Spind alleine und nix und Shake ziehst du dir aus dem Automaten und triffst dann wahrscheinlich außer den anderen Trainierenden auch keinen Trainer irgendwo auf der Fläche. Wenn man jetzt vom Discount jetzt ausgeht, ne? Aber das ist dann halt unpersönlich, anonym. Wer es mag, okay.
So, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde hier gequatscht. Siehst du, wie die Zeit vergeht?
Doch. Nein.
Doch, ist völlig wahr. Jetzt gib acht. Ich will ja noch ein Thema. Das muss ich jetzt noch mit dir ansprechen. Die Krise. Die Pandemie. Die Schließung.
Die Krise.
Du kriegst die Krise, kann ich mir vorstellen. Mit 7 Studios. Ich meine, ich habe jetzt noch einen Job. Ich bin ja im Hauptberuf Verkäufer und meine CrossFit-Box, das macht ja meine Frau, der ich ein bisschen dabei helfe. Aber du bist ja nun wirklich, du lebst davon, du hast Menschen, die für dich arbeiten, die auch davon leben.
Ja.
Erzähl doch mal jetzt noch ein paar Minuten, wie du da durchkommst, wie du das machst, und vielleicht hast du zum Schluss dann auch ein paar aufmunternde Worte an unsere Kollegen, die jetzt alle ziemlich gebeutelt sind.
Da muss ich tief Luft holen. Also, weil es ist ja ein Reizthema, man spricht ja auch fast über nichts anderes und man läuft jetzt dann auch Gefahr, sich ja das zu wiederholen, was tausend andere vor einem auch schon gesagt haben. Also das Wichtigste ist, dass man seinen sportlichen Ehrgeiz, egal in welcher Hinsicht, ob das jetzt für den eigenen Körper, für seine Mitarbeiter, für seine Firma, dass man das nicht so verliert. Also dass man wirklich auch positive Grundstimmung hat und das Vertrauen da rein, alles wird gut. Nicht, weil es ein anderer macht, sondern weil wir das ab irgendeinem Zeitpunkt das Ruder wieder in die Hand nehmen werden, wenn sich der Sturm gelegt hat, und wieder Kurs aufnehmen werden. Und da ist halt jetzt, ist uns, um bei dem Bild zu bleiben, das Ruder aus den Händen genommen. Es hilft jetzt nichts zu zappeln oder irgendwo durch wilde Beinschläge versuchen, da irgendwas in den hohen Wellen da zu retten oder zu wiegen. Du kannst jetzt sehr, sehr wenig machen, außer allen Mut zu sprechen, irgendwie die Ladung zu sichern, alles zu verstauen und die Leute darauf vorzubereiten, was passieren wird, wenn die See wieder ruhig ist und wenn man wieder quasi Kurs aufnehmen kann. Und nur darum geht's. Also jetzt blinder Aktionismus irgendwie komplett durchzudrehen oder seine Energie zu verschwenden, sehe ich als wenig hilfreich. Sondern jetzt wirklich in sich reingehen, die Kraft sammeln, sich um das kümmern, worum man sich wirklich kümmern kann. Zum Beispiel einfach mal so liegen gebliebene Büroarbeiten zu erledigen, irgendwie alles wieder neu zu sortieren. Und es wird irgendwann weitergehen, es wird irgendwann wieder bergauf gehen. Und dafür quasi schon die Richtung jetzt vorbereiten und sagen, so und sobald das wieder losgeht, dann mache ich zum Beispiel diese und diese Werbeaktion, dann spreche ich diese Kunden an, dann trete ich so und so am Markt auf und dann geht es wieder weiter.
Ja, sowas wie weg mit dem Corona-Speck und so.
Ja, ob das der richtige Slogan ist, ich würde das C-Wort gar nicht mehr verwenden.
Ich auch nicht.
Also wenn das
ich habe das irgendwo gelesen auf Facebook.
Das war letztes Jahr im Sommer nach dem ersten Lockdown war das sicher auch gut, sich darauf zu beziehen. Ich selber würde gar keinen Bezug mehr zu diesem Ding herstellen. Den hat eh jeder im Kopf. Ja, sondern wird wirklich auf, was weiß ich, nehmen wir an, es ist jetzt nach Ostern, wir können wieder aufmachen und alles scheint unter Ansatz wieder gut, würde ich sagen, hier Leute, Sommersaison, ne? So wie wir es jedes Jahr machen, der Urlaub dieses Jahr wird gigantisch mit einem perfekten Body, keine Ahnung, irgend sowas, was positive Emotionen, positive Energien, wo die Leute sich drauf freuen und nicht sagen, oh, die nächste Corona-Krise kommt bestimmt und jetzt nochmal, ne, vor dem nächsten Lockdown musst du gewappnet sein und dein Immunsystem stärken. Ich glaube, das kann keiner mehr hören. Das ist jedem auch so klar, aber die Emotionen will ich in keinem wecken. Ja, ich habe Kollegen, die machen jetzt in Impfzentren und so, hängen die ihre Plakate auf. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich will da gar nicht erscheinen. Ich will gar nicht, wenn die ihre Spritze kriegen, sollen die nicht mein Fitnessstudio im Kopf haben. Das brauche ich nicht, das will ich nicht.
Finde ich richtig gut. Also du weg von dieser Angststrategie hin wieder zu was Positivem, zu Optimismus, nach vorne gehen und alles wird wieder gut. Sehe ich ganz genauso. Ja. Ich fand das Bild schön hier mit dem Schiff und Captain Tom.
Die wilde See, ja.
Captain Tom steuert das Schiff durch die wilde See. Aber du bist einer Sache dabei ausgewichen. Ich wollte trotzdem noch mal auf das... Ja. Du bist Banker, da kann man auch mal über Geld reden. Wie ist das für dich? Hast du Hilfen bekommen? Wartest du auf Hilfen? Ist es kompliziert? Nur mal so für die Allgemeinheit.
Ich stehe in Kontakt mit vielen anderen Studiobetreibern. Wir haben auch hier in der Region einen regen Austausch und sind uns gerade jetzt in dieser Krise auch sehr nahe gerückt und weniger Konkurrenz, sondern mehr eigentlich arbeiten daran, dass das positiv von unseren Mitgliedern und von allen aufgenommen wird. Also das hat uns da eher zusammengeschweißt innerhalb der Branche. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen, finanziell. Wie ich das durchstehe, ne? War deine Frage, richtig?
Ja.
Ja, ja, Hilfen, genau. Wir haben natürlich die Novemberhilfe beantragt. Da gab es dann Anfang Dezember eine Abschlagszahlung. Das haben auch die meisten, die ich kannte, so bekommen. Und jetzt, nachdem die Regierung gesagt hat, die Hilfen sollen jetzt Anfang Januar oder in der zweiten Januarwoche endlich ausgeschüttet werden, haben wir eine zweite Abschlagszahlung bekommen. Weiß ich von meinen Kollegen auch, die das so in etwa bekommen haben. Und wir haben alle, die ich gefragt habe, bis jetzt quasi 50% der Novemberhilfe. Das ist natürlich grottenschlecht. Ne? Und ja, dementsprechend, ich habe die Strategie gewählt und habe die Kommunikation mit meinen Mitgliedern gesucht und wir haben weiter abgebucht. Einfach, weil ich das schon in etwa so vorhergesehen habe. Also wir haben die Beiträge weiter abgebucht. Die gibt es dann auch gut geschrieben, also die Zeit ist nicht verloren, sondern es gibt dann dafür entsprechend der Schließungsmonate, dann beitragsfreie Monate auch wieder. Aber so habe ich das halt nicht komprimiert auf einen Schlag jetzt, dass mir die Liquidität fehlt, sondern ich habe die Liquidität weiterhin von denen, die sagen, okay, buch weiter ab und gib mir dann später die Monate als Gratismonate in meine Laufzeit eingeschoben. Also auch nicht irgendwo hinten dran, wo es irgendwann muss ich kündigen, sondern die werden dann eingeschoben, immer entweder spätestens nach einem Jahr halt, immer dann, wenn sich der Vertrag verlängert. Und ja, damit können wir uns noch über Wasser halten. Ja, das ist ganz okay. Die meisten akzeptieren das so, der Großteil. Und die Schwierigkeit, die ich sehe, ist eigentlich dadurch, dass ja immer eine gewisse Fluktuation da ist und dass natürlich auch jetzt durch Kurzarbeit und Ähnliches viele ihre Kontoauszüge durchgucken und sagen, Mensch, im Fitnessstudio, da war ich ja jetzt 3 oder 4 Monate nicht, da wird weiter abgebucht, ich formuliere da jetzt mal die Kündigung und ja, erst einmal Outputs und ich kann mich ja wieder anmelden, wenn ich es brauche. Dass wir dann vielleicht im Sommer irgendwann dastehen und haben vielleicht ein Drittel weniger Mitglieder oder sowas und müssen dann quasi von da wieder anfangen aufzubauen. Das ist so eigentlich der größte Wermutstropfen oder die größte Aufgabe, die ich dann quasi sehe, die Leute dann wieder zu generieren, weil der Kostenapparat, der bleibt ja. Ne? Aber jetzt momentan, eigentlich kann ich sagen, das läuft noch alles. Das funktioniert bei uns.
Schön, schön, das freut mich riesig. Ich meine, du bist ja auch wie ich, wir sind ja 2 Optimisten und sehen das Glas immer halb voll und ich denke auch, das geht
ja,
alles
gut. Ja.
Ja. Gut, lieber Tom, wir sind am Ende angekommen. Das ging so schnell rum, selten ging ein Gespräch so schnell rum. Vielen, vielen Dank an dich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für meine Fragen.
Ich habe mich gefreut, danke, gerne, gerne wieder. Ja.
Und ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Ich meine, am 14. Februar ist nicht nur Valentinstag, da ist ja der nächste Hoffnungsschimmer. Karneval ist dann rum, es wird langsam Frühling. Impfungen schreiten voran. Also ich denke, es ist Licht am Ende des Tunnels.
Ein schönes Wort zum Abschluss.
Gut, Tom, bis bald. Bleib gesund, bleib tapfer, bleib positiv. Schön, dass du dabei warst. Mach es gut.
Vielen Dank. Ciao, ciao.